NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
10. Dezember 1970. Alexander Solschenizyn erhält den Literaturnobelpreis.
В 5 часов утра, как всегда, пробило подъем.
Um 5 Uhr früh erscholl wie immer der Weckruf. Ein Schlag mit dem Hammer auf einer Eisenschiene an der Stabsbaracke. Schwach drang der unterbrochene Ton durch die 2 Finger dick gefrorenen Scheiben. Hinter dem Fenster war alles so wie in der Nacht, als Schuchow die Stubenlatrine aufgesucht hatte. Duster und finster.
Sibirien, ein Sträflings- und Zwangsarbeiterlager. Mit dem Weckruf beginnt der Tag im Leben des Iwan Denissowitsch Schuchow, den der russische Schriftsteller Alexander Solschenizyn hier beschreibt. Der Tag droht schwierig zu werden. Schuchow fühlt sich nicht gesund. Erhöhte Temperatur, meint der Lagerarzt. Das Fieberthermometer zeigt dieselbe Ziffer wie das Thermometer am Fenster. Mit einem Unterschied.
37 Grad Kälte draußen. In Schuchow 37 Grad Wärme.
Seit 6 Jahren, seit 1945, seit Ende des Zweiten Weltkriegs, ist Schuchow Häftling dieses Lagers.
Das neue Jahr 1951 hatte begonnen und Schuchow stand in diesem Jahr das Recht zu, 2 Briefe zu schreiben.
Lagerhaft in Sibirien hat auch Schuchows Erfinder erlebt, erlitten, Alexander Solschenizyn. Er wird ebenfalls 1945 als Hauptmann der Roten Armee auf deren Vormarsch Richtung Deutschland auf einem der Schlachtfelder in Ostpreußen verhaftet. Der Grund? Er hatte in Briefen an einen Schulfreund den mächtigsten Mann im Staat, Generalsekretär und Heerführer Josef Stalin, kritisiert. Dabei war Solschenizyn als Kommunist besorgt, sagt im Rückblick sein Sohn Ignaz Solschenizyn.
Solschenizyn was arrested actually for writing letters.
In den Briefen kritisierte er nicht das Regime, sondern Stalin. Er bezweifelte, dass Stalins Politik Lenins Erbe gerecht wurde.
This is not the best way to approach Lenin's legacy.
Alexander Solschenizyn. In den 1960er und 70er Jahren wird der Autor für das kommunistische Regime in Moskau Staatsfeind Nummer 1. Kritiker der sowjetischen Staatsführung sehen in ihm einen Helden. Und für Intellektuelle, für Leserinnen und Leser gilt er als der Beweis, dass Worte die Welt verändern können.
Sein größtes Verdienst ist, dass er die literarische Aufarbeitung der stalinistischen Gewaltherrschaft durchgeführt hat.
Der russische Philosoph Nikolai Plotnikow.
Dass er zum ersten Mal ja so den Opfern dieses Regimes das menschliche Gesicht verliehen hat, den Namen gegeben hat. Und damit hat er gezeigt, wie unmenschlich dieses System an sich ist.
Es gab eigentlich keine einzige große Familie, wo es keine Opfer gab. Nur wusste man vielleicht nicht so wirklich, was dann mit ihnen passiert ist.
Sagt die Menschenrechtsaktivistin Irina Scherbakowa in Moskau. Wir interviewen sie per Videokonferenz. Iwan Denissowitsch, die Figur mit realen Vorbildern, wird zu dem politischen Häftling der sibirischen Lager. Solschenizyn erreicht aber bald noch mehr. Er wird zum Chronisten von Terror und Gewalt, die tausende Männer und Frauen vom Moment ihrer meist grundlosen Verhaftung bis zu ihrem Tod in den Lagern ertragen müssen. Solschenizyn gibt diesem System einen Namen und setzt es auf die politische Weltkarte.
Der Archipel Gulag.
Geboren wird Alexander Isajewitsch Solschenizyn 1918 im Nordkaukasus. Sein Vater stirbt schon vor seiner Geburt und so wächst Alexander in ärmlichen Verhältnissen auf. Zunächst wird er ein überzeugter Kommunist, studiert Physik und Mathematik, beschäftigt sich aber auch mit Literatur, Geschichte und Philosophie. Im Oktober 1941, wenige Monate nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion, wird er Soldat im, wie es in seiner Heimat heißt, Großen Vaterländischen Krieg. Solschenizyn sieht, wie Stalin als Heerführer tausende russische Soldaten in den Tod treibt und beklagt dies noch Jahre später.
Um jeden Preis vordringen, das war Stalins Devise. Den Generälen wurden dafür goldene Orden an die Brust geheftet, aber sie vergaßen, was eigentlich im Krieg gilt. Der Erfolg soll so wenig Opfer wie möglich kosten. Bei uns aber gab es ein Maximum an Opfern.
Kritik an Stalin und Zeiss in privaten Briefen wird unter dessen Herrschaft hart bestraft. Solzhenitsyn erhält, was er im Roman einen Zehner nennen wird.
Sie wurden alle über einen Kamm geschoren und zu 10 Jahren verknackt. Aber ab 1949 wurden die Haftzeiten länger. Alle erhielten unterschiedslos 25 Jahre. 10 Jahre kann man auf irgendeine Weise noch durchstehen, aber 25 überleben.
Iwan Denissowitsch Schuchow hat an dem Tag, den der Roman schildert, eigentlich Glück. Beim Frühstück, dem sogenannten Frühstück, kann er heimlich ein bisschen vereistes Brot einstecken.
Schuchows Portion war verputzt. Er ließ jedoch ein angeknabbertes Stückchen von der halbrunden oberen Brotkruste übrig. Denn mit keinem Löffel kann man den Brei so sauber aus der Schüssel herausputzen wie mit Brot. Er wickelte die armselige Brotkruste wieder in das weiße Läppchen für die Mittagsration ein.
Dann geht es bei minus 37 Grad hinaus zur Arbeit als Maurer.
Die Kolonne marschierte in die Steppe hinaus, gegen den Wind und auf die aufsteigende, rotglühende Sonne zu. Der nackte, weiße Schnee zog sich links und rechts bis zum Horizont. Und in der ganzen Steppe stand kein einziges Bäumchen.
Das ist der Alltag des stalinistischen Systems. Und das ist das Leben in der Sowjetunion unter den Bedingungen des stalinistischen Regimes. Das ist ein ganz gewöhnlicher Tag.
Mit 10 Jahren Lagerhaft ist Kritik an Stalin aber noch nicht abgebüßt. Solzhenitsyn wird danach zu ewiger Verbannung verurteilt in einem gottverlassenen Ort in Kasachstan. Sein Sohn Ignat beschreibt diese Strafe sarkastisch.
Ewige Verbannung war einer der beschönigenden Ausdrücke des sowjetischen Systems und meinte tatsächlich Verbannung, bis du stirbst oder die Welt untergeht, was auch immer zuerst passiert.
Diese ewige Verbannung allerdings findet ein Ende nach Stalins Tod 1953. Nikita Chruschtschow wird sein Nachfolger, prangert manche Verbrechen von Josef Stalin an und Alexander Solzhenitsyn wird wie viele andere rehabilitiert. Damit beginnt eine ruhigere Phase in seinem Leben. Er unterrichtet an einer Schule Mathematik und Physik und beginnt über die Lager zu schreiben. Noch ist er eines von Millionen Opfern, die weder seine Landsleute noch die Welt kennen. Er fühlt sich berufen, die Wahrheit zu schreiben, sagt Nikolai Plotnikow vom Slawistik-Institut der Ruhr-Universität Bochum.
Solzhenitsyn ist ja auch eine ganz authentische Persönlichkeit, auch integer in dem Sinne, dass er praktizierte das, was seinen Ansichten entsprach. Das ist natürlich auch für ihn als Dissident eine sehr große Rolle gespielt, dass er diese klare Position bezogen hat, nicht mit der Lüge zu leben.
Der Mensch hat nur ein Leben, aber auch nur ein Gewissen.
Im Jahr 1962, in der vergleichsweise freien Phase, erscheint der Roman in der Sowjetunion.
Один день Ивана Денисовича.
Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch. Das Werk wird ein Welterfolg, macht die sibirischen Lager berüchtigt und den Autor berühmt.
Das ist natürlich auch seine große literarische Leistung, überhaupt, dass er ja eine literarische Aufarbeitung des stalinistischen Terrors, des Gulags und dieses Gewaltsystems angefangen hat.
Am 10. Dezember 1970, heute vor 50 Jahren, erhält Alexander Solzhenitsyn dafür den Nobelpreis für Literatur. Allerdings, wie zu jener Zeit für sowjetische Preisträger üblich, wagt er es nicht, nach Stockholm zu reisen. Seine Heimat könnte ihm die Rückkehr verwehren.
Alexander Solzhenitsyn, my dear friend, with these few words, I convey to you.
Erst 4 Jahre später, 1974, nimmt der russische Autor den Preis entgegen und hört die Lobrede auf sich. In der Zwischenzeit war viel passiert. Solzhenitsyn hat sein Hauptwerk veröffentlicht, und zwar zunächst im Westen. Das Manuskript hatten Freunde aus der Sowjetunion geschmuggelt.
Archipel Gulag, all jenen gewidmet, die nicht genug Leben hatten, um dies zu erzählen.
Wieder genau, klar beschreibt er Verhaftungen, Deportationen und die Qualen des Lagerlebens im Gulag. Das Wort ist eine Abkürzung für
Hauptverwaltung der Besserungsarbeitslager und Kolonien.
die Eindringlichkeit, mit der Solzhenitsyn das beschreibt. Es geht ja auch nicht nur um die Schrecken an sich dieses Terrors, sondern diese Gewöhnlichkeit und diese Alltäglichkeit dieses Terrors. Das ist das vielleicht, was am stärksten betroffen macht.
Dieses Buch war eine Zäsur.
Die Menschenrechtsaktivistin Irina Scherbakowa gehört zu den Ersten, die es von Hand zu Hand reichen.
Das Buch begann ja auch in der Sowjetunion zu kursieren. Nur es war die gefährlichste Lektüre.
Und der Autor wird am 12. Februar 1974 erneut festgenommen. Er kommt zunächst für einige Stunden ins Gefängnis und wird noch am selben Tag aus der Sowjetunion ausgewiesen. Er fliegt nach Deutschland, fährt in die Eifel zu seinem Freund, dem Schriftsteller Heinrich Böll.
Sie verstehen, ich bin sehr müde und ich bin besorgt wegen meiner Familie. Ich muss telefonieren nach Moskau. Nur heute am Morgen, ich war im Gefängnis.
Für Solzhenitsyn, seine Frau und seine drei Söhne, sie sind noch klein zu diesem Zeitpunkt, beginnen 20 Jahre Exil, in denen sich die Welt, gerade auch seine Welt, verändert. Die Mauer wird eingerissen, der Kalte Krieg beendet, der Kommunismus für gescheitert erklärt, die Sowjetunion zerfällt. 1994 kehrt Solzhenitsyn nach Russland zurück, als Bekenner zum Landleben, aber auch als Skeptiker gegenüber Kapitalismus und sogar Demokratie. Das wird für den nächsten russischen Präsidenten Wladimir Putin eine Steilvorlage werden.
Die Idee des starken Staates, die Idee des einen russischen Volkes, zu dem auch Ukrainer und Belarussen und alle gehören, das ist ja so für ihn das eine und homogene russische Volk. Und das ist natürlich ja sehr stark aufgegriffen worden durch das Putin-Regime.
Solzhenitsyn ist inzwischen umstritten. Schulen und Straßen werden nach ihm benannt, aber sein Plädoyer für den starken Staat sowie manche antisemitischen Äußerungen werden kritisiert. In Russland werden bis heute Menschen aus politischen Gründen in Sibirien gefangen genommen. Der bekannteste war der Oligarch Michail Chodorkowski. Nikolai Plotnikow von der Uni Bochum.
Der Gulag als System wurde noch von Khrushchev abgeschafft. Allerdings bleiben bis heute noch die sogenannten Umerziehungskolonien, Bestrafungsanstalten, die sogar aus dieser Zeit des Gulags noch stammen.
Die Verbrechen, die unter Stalin in diesen Lagern begangen wurden, werden inzwischen der große Terror genannt. Gerichte gehen ihnen, soweit bekannt, bislang nicht nach. Aber am Tag des Häftlings, dem 30. Oktober, werden jedes Jahr Namen von Opfern verlesen. Irina Scherbakowa ist eine der Initiatorinnen dieser und weiterer Aktionen.
Diese kleinen Schilder wie die Stolpersteine werden immer mehr in Russland an die Häuser angeheftet, wo Opfer gelebt haben.
Der Schriftsteller Alexander Solzhenitsyn stirbt 2008 mit fast 80 Jahren in Moskau. Sein Sohn Ignat, der in den USA aufwuchs und Dirigent ist, bewundert die Haltung seines Vaters.
Even in the camps, human dignity matters.
Wir haben immer die Wahl. Sogar in Lagern, wo alles für dich bestimmt wird, was du anziehst, was du zu essen in Anführungszeichen bekommst. Selbst da kann der Mensch wählen, seine innere Freiheit und Würde zu behalten. Oder nicht.
Freedom and a sense of dignity or not.
Ivan Denisowitsch, Solzhenitsyns Romanfigur, hat das jedenfalls beherzigt.
Der Tag war vergangen, durch nichts getrübt, nahezu glücklich. Solcher Tage waren es in seiner Haftzeit vom Wecken bis zum Zapfenstreich 3653. Drei Tage zusätzlich wegen der Schaltjahre.
Im Zeitzeichen erinnerte Irene Denzawanotti an Alexander Solzhenitsyn, der heute vor 50 Jahren den Literaturnobelpreis erhielt. Redaktion Christoph Tiegel.
NDR Info.